Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm gut 1 Milliarde Euro, mehr als 5000 neue Funkmasten. Das alles soll dafür sorgen, dass in Deutschland die Menge der digitalen weißen Flecken auf der Landkarte deutlich kleiner wird. Es gibt also doch schnelles Netz auf dem Lande, anders als das Forschungsministerin Karliczek vor ziemlich genau einem Jahr gesagt hat.
5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig, das ist auch wahr.
Wahr ist das jetzt nicht mehr. Im Gegenteil, über die Pläne der Bundesregierung zum Netzausbau gleich mehr. Gleich mehr im Anschluss an eine Forderung, die DGB und BDI, Gewerkschaften und Industrie, also in einer seltenen Allianz heute gemeinsam vorgebracht haben. Theo Gerst dazu.
Wirtschaft und Gewerkschaften sind sich einig. Deutschland braucht mehr Investitionen und weniger Schuldenbremse. Das ist das Rezept, mit dem der Bundesverband der deutschen Industrie und der Deutsche Gewerkschaftsbund Wachstumsschwäche und Zukunftssorgen vertreiben wollen. 450 Milliarden Euro, verteilt auf 10 Jahre, wollen sie dafür zusätzlich für staatliche Investitionen mobilisieren. So viel Einigkeit zwischen Wirtschaft und Gewerkschaften war selten, aber die Wachstumsschwäche und die Sorge um die Zukunft schweißt zusammen.
Wir sorgen uns drum, wie es weitergeht,
sagt BDI-Präsident Dieter Kempf knapp, als er mit dem DGB-Vorsitzenden Rainer Hoffmann das Konzept präsentiert. Und Hoffmann bringt es dann auf den Punkt.
Wenn wir nicht heute ambitioniert und mutig in die Zukunft investieren, dann werden wir den Herausforderungen der Sicherung unseres Industriestandortes nicht gerecht.
Diese Herausforderungen lauten Digitalisierung, Mobilität und Klimaschutz. In diesen drei Bereichen soll das auf Jahrzehnte angelegte Modernisierungsprogramm greifen, um den Investitionsstau in den Kommunen abzubauen, um den Nahverkehr, die Bahn, aber auch Fernstraßen auszubauen, um mehr Wohnungen zu bauen oder massiv in die Bildung zu investieren. Und zwar zusätzlich zu den gut 40 Milliarden Euro, die beispielsweise der Bund in diesem und den kommenden Jahren schon in seiner Investitionsplanung vorsieht. Da stellt sich die Frage nach der Finanzierung und deshalb wollen BDI und DGB die Schuldenbremse mit Hilfe eines Sondervermögens umgehen. Das Sondervermögen würde neue Schulden von 45 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten, die vorbei an den Begrenzungen, die die Schuldenbremse den Haushalten des Bundes und der Länder setzt, aufgenommen würden. Das Argument, dass diese zusätzlichen Milliarden angesichts der schon jetzt vorhandenen Kapazitätsengpässe nur schwer oder gar nicht verbaut werden könnten, wird dabei nicht gelten gelassen. Zusätzliche Mittel, da sind sich BDI und DGB einig, werden auch neue Kapazitäten, etwa in der Bauindustrie, schaffen.
Der Bericht von Theo Gerst. Industrie und Gewerkschaften also wünschen sich gemeinsam mehr Investitionen in Bildung, in Wohnen, Straßenbau, Digitalisierung, finanziert durch ein Sondervermögen und damit bislang nicht in Haushaltsplänen erfasst. Soweit ging die Große Koalition heute nicht, aber sie will den Internet- und Handyempfang in Deutschland in den kommenden 2 Jahren grundlegend verbessern. Voraussetzung dafür ist, dass sie eigene Fehler korrigiert, einiges an Geld mobilisiert und nicht zuletzt die Bürger dazu bringt, Mobilfunkmasten in der Nachbarschaft auch mal hinzunehmen. Katharina Hamburger zu den Beschlüssen.
Es sei ein konstruktives Arbeitsklima gewesen.
Da kann man was hinkriegen.
So kurz und knapp fasste Finanzminister Olaf Scholz die 2 Tage Kabinettsklausur in Meseberg zusammen. Diese Klausur, sie stand vor allem im Zeichen der Digitalisierung. So wurde über Kryptowährung gesprochen, über die digitale Verwaltung und ein Paket zum Mobilfunkausbau wurde beschlossen. Dabei geht es vor allem um das Abdecken sogenannter weißer Flecken, also wo maximal 30 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen oder es keinen Empfang gibt und wo es für die Mobilfunkanbieter wirtschaftlich nicht lukrativ ist, einen Mobilfunkmasten zu bauen. 5000 Masten sollen über eine staatliche Infrastrukturgesellschaft aufgestellt werden können. 1,1 Milliarden Euro will die Bundesregierung bis 2024 dafür in die Hand nehmen. Das Ziel, eine Abdeckung mit mobilem Internet von 97,5% in der Fläche und eine Haushaltsabdeckung von 99,95%.
Vor uns liegt viel Arbeit, sowohl im Hardwarebereich, wenn ich das so sagen darf,
meinte die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Abschlusspressekonferenz. Allerdings sollen beim Mobilfunkausbau den Großteil zunächst die Anbieter selbst übernehmen. So war die Ersteigerung der 5G-Frequenzen, also dem besten Mobilfunkstandard, an Auflagen für die Anbieter geknüpft. So müssen unter anderem bis 2022 alle Bundesautobahnen mit 100 Mbit pro Sekunde versorgt sein, bis Ende 2024 auch alle Bundesstraßen und alle Landes- und Staatsstraßen mit 50 Mbit pro Sekunde. Auch in der Bahn soll es in Zukunft möglich sein, unterbrechungsfrei zu surfen und zu telefonieren. In den kommenden 2 Jahren müssen die Mobilfunkanbieter außerdem dafür sorgen, dass 99% der Haushalte in jedem Bundesland mit LTE-Standard, also 4G, versorgt sind. Eine Verpflichtung, die jeder erfüllen müsse, sagte Finanzminister Scholz. Er räumte jedoch auch ein:
Wenn wir früher etwas härter gewesen wären, hätten wir heute auch eine bessere Qualität der Mobilfunkversorgung in Deutschland.
Oder wie es der für die digitale Infrastruktur zuständige Verkehrsminister formulierte: Es gibt Nachholbedarf für die Bundesregierung. Der Bund will zudem unter anderem gemeinsam mit den Ländern und Kommunen prüfen, wie Genehmigungsverfahren für Mobilfunkmasten beschleunigt werden könnten. Beim Mobilfunkausbau geht es zunächst vor allem um 4G bzw. LTE, also die Stufe unter 5G. Der höchste Standard wird zunächst vor allem für Unternehmen, Industrie oder ausgewählte Modellprojekte interessant sein.
Wir brauchen ja sozusagen den Grundstock, um 5G dann ausrollen zu können. Das heißt, da wo 4G noch nicht vorhanden ist, muss es ausgebaut werden. Das dient aber dem gleichen Prozess,
meinte die Bundeskanzlerin. Kritik kommt von der Opposition. So forderte die Grünen-Politikerin Margit Stump Unterstützung für die Unternehmen, aber auch noch strengere Auflagen.
Viele Bürgerinnen und Bürger haben ja deswegen keine Versorgung, weil genau ihr Mobilfunkbetreiber an einem Standort nicht vertreten ist, den es bereits gibt. Das Thema lokales Roaming verpflichtend zu machen, damit jeder unabhängig vom Versorger dann an einem bereits vorhandenen Standort eine Versorgung hat, das wird überhaupt nicht angegangen,
sagte Stump unserem Hauptstadtstudio. Anke Domscheit-Berg, die für die Linke im Bundestag sitzt, kritisiert außerdem, dass falsche Kriterien festgeschrieben worden seien.
Zum Beispiel, dass man nach wie vor von Haushalten statt von Fläche redet. Also auch die 98%, die bei der Versteigerung reingeschrieben worden sind, oder jetzt die 99, auf die man sich geeinigt hat. 99% der Haushalte, das sind immer noch fast 1 Million Menschen,
die nicht versorgt seien. Das betreffe dann kleine Dörfer, die dann nach wie vor offline seien, so Domscheit-Berg im Deutschlandfunk.
Katharina Hamburger zu den Digitalplänen, auf die sich die Bundesregierung in Meseberg verständigt hat. Das Gästehaus, 70 Kilometer von Berlin entfernt, wurde überdies zu einem Ort, von dem aus ein wirkliches Ärgernis im System der sozialen Sicherung beseitigt werden soll. Die Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten sollen spürbar sinken. Frank Kapellan dazu.
Doppelverbeitragung. Sie wird nicht abgeschafft, aber entschärft. Bisher gilt, wer als gesetzlich Versicherter zusätzlich eine Betriebsrente erhält, muss darauf den vollen Krankenversicherungsbeitrag zahlen, also sowohl den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeberanteil. Betroffen sind davon auch Einmalzahlungen aus Pensionskassen oder Versorgungswerken. Vom 1. Januar an soll nun ein Freibetrag von 159,25 € monatlich gelten. Wer nicht mehr Betriebsrente bekommt, bleibt von Krankenversicherungsbeiträgen verschont. Renten bis zu 318 € im Monat dürfen nur mit dem halben Krankenversicherungsbeitrag belastet werden.
Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Fortschritt, der in dieser Hinsicht zur Zuversicht und Zukunftsorientierung dazugehört,
meint Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD. 60% der Betriebsrentner könnten von der Neuregelung profitieren, schätzt Gesundheitsminister Jens Spahn. Eine jahrelange Debatte über Ungerechtigkeiten bei der Betriebsrente wird nun beendet, meint der Christdemokrat und lobt den Kompromiss.
Ein Drittel der Betriebsrentner wird weiterhin keine Beiträge zahlen. Ein weiteres Drittel etwa wird maximal den halben Beitragssatz zahlen. Und ein weiteres gutes Drittel der Betriebsrentner wird zumindest mal um 300 € im Jahr entlastet. Aber ja, wer eine hohe Betriebsrente hat, wird ein Stück weniger entlastet als diejenigen mit geringeren Betriebsrenten.
Die Gesamtkosten der Entlastung werden auf 1,2 Milliarden Euro beziffert. 2020 sollen sie komplett aus der Liquiditätsreserve der Kassen beglichen werden, bis 2023 zum Teil, danach allerdings vollständig von den Beitragszahlern. Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD hatte für seine Partei schon lange auf eine Neuregelung gedrängt. Wenn die Politik wolle, dass die gesetzliche Rentenversicherung ein zweites Standbein erhalte, müsse sie auch für die entsprechende Attraktivität der Betriebsrente sorgen.
Das ist wichtig, dass Betriebsrentnerinnen und Rentner mehr Geld zur Verfügung haben. Aber es stärkt vor allen Dingen, was mir als Betriebsrentenminister wichtig ist, das Vertrauen auch in die betriebliche Altersvorsorge.
Auch Gesundheitsminister Jens Spahn spricht von einem Signal an die junge Generation, Altersvorsorge lohnt sich. Eine vollständige Abschaffung der Doppelverbeitragung allerdings bleibt Zukunftsmusik und bei der Pflegeversicherung gibt es für Betriebsrentner keine Entlastung. Sozialdemokrat Hubertus Heil spricht dennoch von einem großen Schritt.
Und zum Zweiten, finde ich, muss man, wenn man einen Kompromiss gefunden hat, in der Politik sich angewöhnen, auch zu Kompromissen zu stehen.
Neben den Entlastungen für Betriebsrentner beschloss das Kabinett zum 1. Januar 2020 auch eine Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages von 2,5 auf 2,4%. Ab 2023 allerdings ist ein Anstieg auf 2,6% bereits wieder beschlossen.
Frank Kapellan war das. Die Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten werden deutlich sinken, beschlossen heute beim Treffen in Meseberg. Für den Bundeswirtschaftsminister schließt sich dann heute Abend ein Termin an, der sich Windgipfel nennt. Angesichts seiner Pläne über noch schärfere Abstandsregeln zwischen Ortschaften und Windrädern und angesichts der überhaupt desolaten Lage der Branche, da müsste man den Termin wohl eher als Flaute-Treffen bezeichnen. Und Flaute, das ist auch das, was der Windkraftanlagen Bauer Enercon in Aussicht stellt. 3000 Stellen will er in Deutschland streichen. Ein Teil davon in Niedersachsen, ein anderer Teil in Sachsen-Anhalt. Dort, in Magdeburg, hat sich Enercon heute der Landesregierung gegenüber erklärt. Christoph Richter dazu und er beginnt mit einem Treffen direkt am Werk.
Gerechnet haben wir schon mit, hat man schon mit, aber da kann man nichts machen. Vielleicht betrifft uns ja nicht.
Die Stimmung unter den Mitarbeitern am Werktor von Enercon am Magdeburger August-Bebeldamm kann man mit den Worten mies am besten beschreiben. Denn bei Enercon in Magdeburg werden bis zu 1500 Arbeitsplätze wegfallen. Bundesweit, also mit dem Betriebssitz in Aurich, seien derzeit 3000 Mitarbeiter betroffen, bestätigt Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig beim Krisengespräch heute in Magdeburg. Es gehe um die Rotorblattfertigung, die Enercon komplett ins Ausland verlagern wolle. Das sei alternativlos. Generell wolle man am Standort Deutschland festhalten. Garantien könne er aber nicht geben, so Enercon-Chef Kettwig weiter.
Wir haben vor 2 Jahren noch gut 2000 Megawatt in Deutschland installieren konnten. In diesem Jahr sind es mal gerade 300 Megawatt und alle, die sich so ein bisschen mit Zahlen auskennen, wissen auch, was es bedeutet, wenn man da an die Umsatz- und an die Gewinnzahlen denkt. Und das bedeutet auch, dass bestimmte Tätigkeiten an einigen Standorten nicht mehr gemacht werden können.
Die ersten Entlassungen seien für das Frühjahr 2020 geplant. Betroffen von den Stellenstreichungen sind auch Leiharbeiter und Zuliefererbetriebe, die Enercon in der unendliche erneuerbare Energien, kurz UEE Holding, exklusiv an sich gebunden hat. Insgesamt sollen dort mehr als 370 Firmen versammelt sein. Chef des verschachtelten Konzerns ist Hans-Dieter Kettwig, bekannt für seinen mitunter rauen Tonfall. Er kritisiert die Bundesregierung und die strengen Vorgaben beim Windenergieausbau.
Was uns auch zum Beispiel heute so ganz klar fehlt, ist ein ganz klares Signal auch aus Berlin, dass wir alle gemeinsam die Energiewende nicht fallen lassen.
Kettwig weist Vorwürfe zurück. Er wolle mit den Betriebsentlassungen die Bundesregierung unter Druck setzen, damit sie von den, wie er sagt, starren Vorgaben Abstand nehme. Gemeint sind Auflagen wie die Abstandsregeln von 1000 Metern zu Wohnsiedlungen ab 5 Häusern. Die Genehmigungsverfahren müssten deutlich vereinfacht werden. Ein weiteres Thema seien strenge Naturschutzkriterien. Jetzt wolle man neue Strukturen im Unternehmen etablieren, müsse sich auch neue Geschäftsfelder erarbeiten, erläutert Enercon-Chef Kettwig beim Krisengespräch in Magdeburg. Er könne sich vorstellen, mit Enercon künftig auch im Recyclingbereich oder der Instandsetzung von Windanlagen tätig zu werden. Mit dem Stellenabbau bei Enercon befürchtet Oberbürgermeister Lutz Trümper, SPD, einen massiven Attraktivitätsverlust für den Standort Magdeburg. Nach der Wiedervereinigung hatte man einen gewaltigen Transformationsprozess, einen massiven Verlust von Arbeitsplätzen zu verkraften, den man erfolgreich bewältigt habe. Mit den aktuellen Stellenstreichungen im Ökostromsektor werde Magdeburg und damit auch der Osten als Industriestandort erneut zur Disposition bzw. aufs Abstellgleis gestellt, so Trümper weiter.
Wenn wir in Deutschland beschließen, raus aus Atom, raus aus der Kohle und parallel beschließen, 1000 Meter Abstand, damit Wind nicht mehr gebaut werden kann, verstehe ich die Welt nicht mehr. wie das zusammenpasst, wo da die politische Logik ist, entzieht sich meinem Verständnis.
Sachsen-Anhalts Energieministerin Claudia Dalbert von den Grünen fordert einen sofortigen Stopp der Pläne von CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Die Einführung der Abstandsregelung von 1000 Metern zu Wohnsiedlungen sei ein eklatanter Fehler, werfe den Ausbau der Windenergie um 3 bis 5 Jahre zurück und dürfe nicht kommen. So Dalbert weiter.
Es gibt Gutachten, die davon sprechen, dass damit 25 bis 50% der Fläche für den Windkraftausbau entfallen. Das würde den Ausbau der Windenergie natürlich stoppen.
Sachsen-Anhalts Energieministerin im Beitrag von Christoph Richter. Und Themenwechsel. Die Bahn hat Ärger, intern wie extern. Vor wenigen Tagen ist ein Ultimatum von Verkehrsminister Scheuer an den Bahnchef Lutz abgelaufen. Die Bahn sollte ein Reformkonzept vorlegen für den Personen- und für den Güterverkehr. Externer Ärger. Intern gibt es Ärger um den Finanzvorstand Alexander Doll, dem Versäumnisse angelastet wurden beim geplanten Verkauf der Auslandstochter Arriva. Doll musste gehen, was aber der Aufsichtsrat heute bestätigen musste. Sebastian Engelbrecht berichtet und fängt an mit dem geschassten Finanzvorstand aus dessen besseren Tagen.
Ich freue mich auf die spannende und herausfordernde Aufgabe,
sagte Alexander Doll am 28. März. Kaum hat er sein Amt als Finanzvorstand bei der Deutschen Bahn angetreten, muss er es schon wieder aufgeben. Erst seit Januar war Doll für diesen Bereich zuständig, schon seit April 2018 für Logistik und Güterverkehr. Der Grund für die Trennung? Dem Finanzvorstand Doll ist es nicht gelungen, das britische Bus- und Bahntochterunternehmen Arriva zum erwünschten Preis zu verkaufen. Die verschuldete Deutsche Bahn will Arriva loswerden und mit dem Verkauf bis zu 4 Milliarden Euro einnehmen. Diesen Verkauf hatte sich Bahnchef Lutz trotz schwieriger Bedingungen noch im März so erfolgreich vorgestellt.
Arriva hat im Vergleich zu vielen anderen, die da im Markt auch europäisch unterwegs sind, ein ganz, ganz festes Standbein in Kontinentaleuropa und genau da in den letzten Jahren auch seinen Schwerpunkt auch im Wachstum gelegt. Vor dem Hintergrund ist mir im Kontext Brexit und möglicher Verkaufsoptionen für Arriva gar nicht bange, ganz im Gegenteil.
Aber die Interessenten boten deutlich weniger als 4 Milliarden, weil sie mit Arriva auch Schulden und Pensionsverpflichtungen übernehmen müssen. Doll wird nun vorgeworfen, er habe intern nicht umfassend und nicht rechtzeitig über die Risiken beim Verkauf von Arriva informiert. Er selbst bestreitet das. Offiziell klingt die Geschichte anders. Der Bahnaufsichtsratsvorsitzende Michael Odenwald dankte Alexander Doll laut Pressemitteilung und würdigte dessen erfolgreiche Leistung. Der scheidende Finanzvorstand habe auch den Verkaufsprozess von Arriva professionell aufgesetzt und vorangetrieben. Doll selbst erklärte, man habe das Vertragsverhältnis aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen zur weiteren strategischen Entwicklung und Führung der Deutschen Bahn einvernehmlich zum Ende des Jahres beendet. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG verlangte vom Bahnvorstand umfassende Aufklärung über die Vorwürfe gegen Doll. Sie stellt fast die Hälfte der Mitglieder des Bahnaufsichtsrats. Auch Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte darauf gedrängt, dass Doll ausscheidet. Streit sei immer schlecht, hatte Scheuer die internen Auseinandersetzungen bei der Bahn kommentiert. Scheuer und Aufsichtsratschef Michael Odenwald sollen Alexander Doll vor der Sitzung zu sich zitiert haben und den freiwilligen Abgang gefordert haben. Das berichtet der Berliner Tagesspiegel. Doll soll sich darauf schließlich eingelassen und den Aufhebungsvertrag unterzeichnet haben. Für die Probleme beim Verkauf der Bahntochter Arriva trägt keineswegs Doll allein die Verantwortung. Vor 9 Jahren hatten Vorstand und Aufsichtsrat die Übernahme von Arriva gebilligt. Für die Finanzen des Unternehmens war 2010 Richard Lutz verantwortlich, der heutige Chef des Vorstands. Abseits vom gescheiterten Arriva-Verkauf darf spekuliert werden, ob es noch andere Gründe für den frühzeitigen Abgang Dolls gibt. Möglicherweise war Doll auch dafür verantwortlich, dass die Affäre um teure Beraterverträge für ehemalige Mitglieder des Bahnvorstands öffentlich wurde.
Sebastian Engelbrecht war das. Im Jahr 1938 stieß eine Ölfirma, die der amerikanischen Milliardärsfamilie Rockefeller gehörte, auf Öl in Saudi-Arabien. Es dauerte dann bis 1980, bis die saudische Regierung alle anderen Anteilseigner aus dem Unternehmen herausgekauft hatte. Diese Ölfirma verfügt nun über größere Ölreserven, als es Exxon, Chevron, Shell, BP und Total gemeinsam haben. Und für etwa 54 Jahre sollen diese Ölreserven auch noch erreichen. Die Ölfirma im Besitz des saudischen Herrscherhauses kommt nun an die Börse. Und obwohl die Tage des Öls gezählt sind, es läuft wohl auf den weltgrößten Börsengang hinaus. Michael hat dazu.
Die Dimensionen sprengen das übliche Vorstellungsvermögen. 3 Milliarden Aktien sollen zu 8 bis 8,50 $ an Investoren gehen. Und trotz den dadurch erreichbaren Rekordeinnahmen von über 25 Milliarden Dollar durch diesen Börsengang wird nur ein Bruchteil des Konzerns von 1,5% an der Börse gehandelt werden. Mit anderen Worten, auch die Börsenbewertung von Saudi Aramco sprengt mit zwischen 1,6 und 1,7 Billionen Dollar alle Grenzen. Saudi Aramco könnte nach dem Börsengang wertvoller sein als die bisherigen Börsenkönige Amazon, Apple, Microsoft und Google. Und dennoch, die Zeiten für den Börsengang sind nicht einmal die besten.
Die Beteiligung wäre natürlich eine lukrative Anlage, wenn man es jetzt, wie gesagt, zum passenden Zeitpunkt mit der passenden Anlagestrategie und auch mit der passenden Summe investiert. Momentan, wie gesagt, gibt es zu viele Unreimheiten und zu viele Fragen in Bezug auf diese neue Mission.
Sagt der Rohstoffexperte der Commerzbank Eugen Weinberg. In der Tat existieren die Pläne für einen Börsengang von Saudi Aramco schon seit Jahren. Seither hat aber auch die Klimadiskussion deutlich an Intensität gewonnen, streicht Fondsmanager Henrik Leber vom Vermögensverwalter Akatis heraus.
Ich glaube, die Saudis merken, dass das Ende des Ölzeitalters langsam kommt. Der Ölverbrauch auf der Welt wächst nur noch knapp 1% pro Jahr, also langsam als die Weltbevölkerung. Und wir sehen jetzt mit alternativen Energien, dass das Weltverbrauchsverhalten sich ändert. Und da ist jetzt ein guter Zeitpunkt, rauszugehen und Kasse zu machen mit dem, was noch da ist.
In der Tat hat die Regierung Saudi-Arabiens das Ziel ausgerufen, die Wirtschaft des Landes umzustellen, um sie für das Zeitalter nach den fossilen Energien fit zu machen. Ursprünglich hatte der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman einen Börsenwert von 2 Billionen Dollar anvisiert. Dann wären die Einnahmen noch einmal deutlich höher ausgefallen und der Börsengang ganz sicher der weltgrößte jemals gewesen. So ist der Ausgang des Rennens mit dem bisherigen Rekordhalter, dem chinesischen Internetriesen Alibaba, noch offen. Der hatte es auf einen Börsenerlös von glatten 25 Milliarden Dollar gebracht. Ob sich für Saudi Aramco genügend Investoren finden, wird sich bis 4. Dezember zeigen, dann nämlich endet die Zeichnungsfrist. Henrik Leber rät von einer Investition in den Ölgiganten jedenfalls eher ab.
Also ich werde nicht dabei sein. Denn die Frage ist, wenn ich mich beschweren möchte, in den USA weiß ich, an welches Gericht ich mich wende. In Russland weiß ich, dass ich wahrscheinlich im Gefängnis lande und in Saudi-Arabien werde ich zersägt, wenn ich in die Botschaft marschiere. Das ist nicht so angenehm, in diesen Ländern seine Rechte nachher auch durchzusetzen.
So oder so würde sich eine Investition in Saudi-Aramco hierzulande eher kompliziert gestalten. Denn mit seinem kleinen Anteil des Unternehmens geht das saudische Königshaus in der Hauptstadt Riad an die Börse, nicht wie zunächst geplant auch an einem internationalen Handelsplatz. Beobachter meinen, dass Saudi Aramco damit testen will, wie das Unternehmen grundsätzlich bei Investoren ankommt, bevor es dann möglicherweise weitere Teile seines Konzerns privatisiert.
Michael Erhardt war das, den Aramco-Börsengang mitgenommen nach Frankfurt in den Börsensaal zu Claudia Wehrle. Frau Wehrle, wir haben es gehört, für Anleger hierzulande ist es nicht, selbst wenn man wollte. Aber eine Meinung, die wird man schon haben im Börsensaal zu Aramco.
Ja, und diese Meinungen sind sehr unterschiedlich. Die einen sagen, das ist eine gute Idee. Saudi-Arabien muss sich endlich auf die Zeit nach der großen Ölförderung einstellen. Dafür wird einfach viel Geld gebraucht. Andere wiederum sind skeptisch. Saudi-Arabien, ein schwieriges Land für Investoren, das ist ja eben so ein bisschen angeklungen. Mehr noch, Saudi-Aramco macht einfach Geld mit Rohstoffen, die endlich sind und wofür man seit langem schon auf der ganzen Welt nach Ersatzstoffen sucht. Ein rückwärtsgerichteter Börsengang also.
Und der Tag als Ganzes, 6 Wochen an Kurs zu wechseln, hat die Börse hinter sich. Es reicht auch mal, oder?
Ja, im Prinzip sind es immer wieder die gleichen Themen, die die Börse in Schach halten. Das sind die Handelsstreitigkeiten, damit verbunden die Sorge, wie es mit den Zöllen weitergeht. Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur hatte zuletzt von konstruktiven Verhandlungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt gesprochen. Ein Durchbruch hat es aber wohl noch nicht gegeben. Und hinzu kommt noch, dass es ja nicht nur um die Auseinandersetzungen zwischen den USA und China geht. Der amerikanische Präsident hat auch noch die Autozölle im Visier. Das betrifft dann vor allem die Europäer. Und wie das ausgeht, Ende offen. Der DAX jedenfalls hat seine Tagesgewinne abgegeben, fällt auf 13.193 Punkte.
VW hat seine Umsatz- und die Gewinnprognose gesenkt. Das hatte Folgen?
Das hatte Folgen. Die Aktien großer Verlierer im DAX minus 4,5%.
In die andere Richtung ging es bei Adidas. Warum?
mehr als 1% nach oben. Das hängt mit einer Kaufempfehlung für die Aktien zusammen. Adidas dürfte in den kommenden Jahren wieder kräftiger wachsen, heißt es zur Begründung.
Unter den Nebenwerten fällt Kiagen auf, der Biotech-Konzern, der soll übernommen werden.
Ja, und zwar, es liegen mehrere Übernahmeofferten vor. Wer sich genau dahinter verbirgt, ist noch unklar, auch wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Aber solche Offerten sorgen für steigende Kurse, oft für steigende Kurse. Die Aktien von Kia gehen heute 8,5% im Plus.
Und dann gucken wir auf Euro, die Anleihen und den Goldpreis zum Schluss.
Der Euro aktuell bei $1,1089. Die Umlaufrendite von -0,35 auf -0,33% gestiegen. Und die Feinunze Gold $1,472,48.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.